Realität reden Christen überhaupt darüber? Man hat so den Eindruck, auch heute Abend, es hat kaum ein Thema in der Menschheitsgeschichte gegeben, was weniger an Aktualität verloren hat, wie das Thema Liebe und Sexualität. Weil hier einfach ja so ein menschliches Grundbedürfnis angesprochen wird. Und wir Menschen haben den Wunsch, geliebt zu werden. In den 70er Jahren sangen die Beatles ja diesen Schlager All You Need Is Love. Und sie haben recht, wir Menschen brauchen Liebe. Nur mit diesem Begriff Liebe verbinden Menschen, und vielleicht auch Sie heute Abend, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen denken spontan an Freundschaft, vielleicht an den ersten Kuss, an Zärtlichkeit, an Sex. Andere denken vielleicht auch an die Liebe Gottes. Mit Liebe werden unterschiedliche Vorstellungen verbunden. Nun hat man den Eindruck, je offener in den Medien, auch in den Printmedien, über Sexualität heute geschrieben wird, desto eher werden sie gekauft. Und ich bin dankbar, dass auch solche Artikel in den Medien erscheinen, dass man das anklagt, dass ohne Gewalt und Pornografie, ja, man hat so den Eindruck, da läuft nichts mehr, oder einen solchen Artikel zu viel Gewalt und Sex im Fernsehen. Und es gibt wohl kaum noch Filme im Spätprogramm oder auch leider schon nachmittags, auch wenn die Kinder sitzen, wo nicht irgendeine Nacktszene ist. Also mit dem Begriff Liebe wird sehr oft die Sexualität verbunden. Und das ist zunächst einmal die Frage, ist Liebe nur Sexualität? Den Eindruck bekommt man oft. Zunächst stellen wir fest, Liebe ist so ein Beziehungsbegriff. Und da wir als Menschen verschiedene Beziehungsebenen kennen, muss zwangsläufig auch der Liebesbegriff wesentlich umfassender sein als nur Sexualität. Und die Griechen, die waren ja hier etwas genauer. Sie kannten den Begriff Philia, die freundschaftliche Liebe. Und es ist schön, wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine Freundin, einen Freund hat und wo man zusammen Hausaufgaben machen kann, einfach zusammen sein kann und auf dieser freundschaftlichen Ebene zusammen arbeiten kann. Kannten die Griechen Eros, die geschlechtliche Liebe. Von diesem Begriff Eros ist ja dann auch Erotik abgeleitet worden. Aber vor allen Dingen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, entdecken wir allein im Neuen Testament 130 Mal Agape, die göttliche Liebe. Und wir werden immer wieder darauf hingewiesen, Gott ist Liebe. Und das fasziniert mich irgendwie. Gott muss sich nicht anstrengen zu lieben, sondern Gott ist Liebe in Person. Alles das, was Gott tut, tut er aus Liebe. Gott ist Liebe. Nun, was ist mit der Sexualität? Wir haben uns ja die Frage gestellt, sprechen Christen überhaupt darüber? Und ich denke, wenn wir zurückschauen in die Kirchengeschichte, dann ist diese Frage sehr verständlich. Denn ich denke, man hatte in der Vergangenheit oft eine ganz falsche Vorstellung von der Sexualität. Und wir Menschen neigen ja dazu, von einem Extrem ins andere zu schlagen. Wir blicken mal zurück in die Kirchengeschichte und ich habe Ihnen einen Brief mitgebracht von dem Kirchenvater Chrysostomos aus dem 4. Jahrhundert. Und Chrysostomos stellte fest, oh Schreck, oh Graus, einer seiner jungen Freunde hatte sich verliebt. Das soll ja nun mal vorkommen. Und prompt schreibt er diesem Freund einen Brief und das ist dieses Kleingedruckte hier auf der Folie. Er schreibt: Die Basis dieser körperlichen Schönheit besteht aus nichts anderem als aus Schleim, Blut, Körperflüssigkeit und Galle und dem Saft von zerkautem Essen. Wenn du bedenkst, was sich in diesen schönen Augen, in der geraden Nase, dem Mund und den Wangen angesammelt hat, würdest du mir darin zustimmen, dass der wohlgestaltete Körper nichts anderes ist als ein getünchtes Grab. Mehr noch, wenn du einen Lumpen siehst, auf dem eins dieser Dinge wie Schleim oder Speichel liegt, kannst du es nicht ertragen, es auch nur mit deinen Fingerspitzen zu berühren, noch kannst du es aushalten, es ansehen zu müssen. Sag, erregen dich denn die Lagerhäuser, in denen diese Dinge gespeichert werden? Dieser junge Mann verschrieb sich anschließend der Ehelosigkeit. Bitte, solche Liebesbriefe wollen wir heute nicht mehr schreiben. Aber ich finde das so, vom Stilistischen her finde ich das sehr schön, wie er das geschrieben hat. Inhaltlich ist das eine Katastrophe. Aber das war teilweise so die Vorstellung, die man mit der Sexualität, mit der zwischengeschlechtlichen Liebe verband. Und ich frage mich natürlich, woher kam denn die Sexfeindlichkeit innerhalb der Kirchengeschichte? Denn wenn ich meine Bibel lese, stelle ich nicht fest, dass wir da ein so gestörtes Verhältnis geschrieben bekommen zur Sexualität. Ich behaupte, die Sexfeindlichkeit in der Kirchengeschichte hat ihre Wurzeln in der griechischen Philosophie. Und das ist typisch für den Menschen, immer dann, wenn er versucht, menschliche Weisheiten in Verbindung zu bringen mit dem, was Gott in seinem Wort sagt und wie Gott auch den Menschen geschaffen hat, dann kommt er zu ganz unmöglichen Verhaltensweisen. Von daher einen kleinen Exkurs. Was war denn das griechische Menschenbild? Und ich habe manchmal den Eindruck, im Grunde ist der moderne Mensch auch heute noch ein kleiner Grieche. Bringen wir das mal auf einen ganz einfachen Satz, den hat der alte Platon gesagt. Platon hat gesagt, der Leib ist das Gefängnis der Seele. Ich bin mir bewusst, dass Platon das bestimmt nicht so wertend gemeint hat, wie ich das jetzt interpretiere, aber in diesem Satz wird sehr viel deutlich. Wir müssen uns nämlich zunächst einmal die Frage stellen, Leib, Gefängnis der Seele, ist die Materie, der Leib, böse und ist das, was im Menschen drinsteckt, gut? Denn das kennzeichnet letztlich das griechische Menschenbild. Und das andere, was aus diesem Satz folgert, ist der Mensch ein geteiltes Wesen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch einen guten Kern hat und dass der Mensch ein geteiltes Wesen ist, hat das zwangsläufig Auswirkungen auf die Sexualität. Da stellt sich nämlich zum Beispiel die Frage, und die stellen sich manche Pädagogen, die dafür sind, dass man sehr freizügig im Bereich der Sexualität sein kann, kann man Sexualität als eine rein körperliche Erfahrung erleben? Oder ist da nicht doch der ganze Mensch beteiligt? Und sollte der Mensch einen guten Kern haben, dann bin ich natürlich auch dafür, dass sich das Gute voll entfaltet und dass wir auch für eine vollkommene Sexualisierung in unserer Gesellschaft sind. Und das hatte damals auch Auswirkungen auf den Lebensstil. Die einen sagten im Griechentum, naja, wenn der Körper böse ist, schlecht ist, dann muss der geknechtet werden, damit das Gute im Menschen zur Freiheit kommt. Und so finden wir im Griechentum sehr asketische Lebensstile. Und das wurde mit hineingenommen, teilweise auch in die christliche Gemeinde. Und wenn Sie die Timotheusbriefe lesen, finden Sie dort genau dieses Problem. Und auf einmal kommt die Idee auf, ja, der Leib ist böse, ja, lassen wir doch ehelos leben, Zölibat, Klosterdasein. Aber das war nie der Gedanke Gottes, sondern das kommt aus diesem falschen, verkehrten Menschenbild. Die anderen sagten, ja, wenn der Leib böse ist und der Mensch einen guten Kern hat, dann ist doch egal, was ich mit meinem Leib mache. Dann kann ich doch mit meinem Leib auch zur Hure gehen. Und so finden wir im Griechentum oft Prostitution und Anbetung der Götter unter einem Dach. Wir merken an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir Menschen das richtige biblische, göttliche Menschenbild haben. Und das ist heute Abend die Frage, was ist das richtige Menschenbild? Denn wir finden gerade in Bezug auf die Sexualität oft eine ganz falsche Vorstellung, weil wir vom falschen Menschenbild ausgehen. Nun, zunächst stellen wir fest, dass die Bibel ein sehr modernes Menschenbild zeichnet. Vor einigen Jahren gab es auf dem Stern eine große Titelseite, da stand drauf Psychosomatik. Und der Artikel beschäftigte sich damit, dass der Mensch, er war zunächst von Medizinern verfasst, dass der Mensch eine Einheit ist von Geist, Seele und Leib, sage ich jetzt einmal, also eine Ganzheit darstellt. Psyche, die Seele, Soma, der Körper. Und heute wissen wir doch längst, dass manche Krankheit seelischen Ursprungs ist und dass wir Seele und Leib nicht streng voneinander trennen können, sondern dass das alles miteinander verzahnt ist und dass der Mensch eine Einheit ist. Und dieses modernste aller Menschenbilder finden wir auf den ersten Blättern der Bibel. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, Gott schuf den Menschen und er hauchte in seine Nase Atem des Lebens, seinen Atem, seinen Odem, und jetzt steht dort nicht, und so hätte vielleicht der alte Platon gesagt, seitdem beinhaltet der Mensch eine Seele im Sinne von Gefäß und Inhalt, sondern da steht, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Und dieses psychosomatische Menschenbild, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. vielleicht mal ein Beispiel zum Schmunzeln. Da schreibt der Weise Salomo in Sprüche 15, Vers 17, besser ein Gericht Gemüse und Liebe dabei, als ein gemästeter Ochse und Hass. Er meint damit, das beste Essen schmeckt mir nicht, wenn es in der zwischenmenschlichen Beziehung nicht stimmt. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, meine Frau hat mir versprochen, sie wollte mir noch ein Schnitzelchen braten. Ich freue mich darauf. Aber wenn es in unserer ehelichen Beziehung nicht stimmen würde, würde mir das beste Essen nicht schmecken. Gehen Sie hier nach Siegen in ein Feinschmeckerlokal, da bekommen Sie große Teller, schön zurechtgemacht, eine Kerze auf dem Tisch, die wird natürlich angezündet, ein bisschen Dämmerlicht, Musik im Hintergrund und dann werden die Häppchen serviert. Unser eins denkt vielleicht, da werde ich nicht von satt, aber es schmeckt. Es schmeckt, weil der ganze Mensch beteiligt ist. Wir sind eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Und bitte, das wollen wir zunächst einmal festhalten. Keine sexuelle Erfahrung ist eine rein körperliche, sondern der ganze Mensch ist daran beteiligt. Und das ist das Menschenbild der Bibel. Das Zweite, hat der Mensch einen guten Kern? Das ist ja die andere Schlussfolgerung aus dem griechischen Menschenbild. Da muss ich Ihnen heute Abend sagen, ja, ich muss Ihnen leider sagen, wir haben keinen guten Kern, aber es ist nun mal so. Der Mensch ist in der Wurzel faul. Und die Geschichte des Menschen beweist es. Wir Menschen sind Sünder. Der Mensch ist nicht gut. Und selbst Jesus Christus hat gesagt, der ja oft auch so als ein Humanist gefeiert wird, er hat gesagt, Matthäus 15, 19, aus dem Herzen des Menschen kommt das Böse hervor. Das Böse hat seine Wurzeln im Zentrum der Persönlichkeit des Menschen. Seit dem Sündenfall hat der Mensch eben auch Probleme mit dem Geschenk der Sexualität, mit diesem Geschenk, das Gott ihm gemacht hat. Wir Menschen leben in der Trennung von Gott. Der Mensch hat keinen guten Kern, sondern ist in der Wurzel faul. Und seitdem ist eben auch, sagen wir mal, kann die Sexualität auch ein gefährlicher Trieb werden. Das Gute, das Gott gegeben hat, wird seitdem Sünde das Gefährliche. Und deshalb sagt Paulus, das, was wir Menschen dringend brauchen, ist eine Erneuerung des Denkens, eine Erneuerung unseres Geistes. Das Zentrum unserer Persönlichkeit muss neu werden, damit wir auch mit dem Geschenk der Sexualität wieder recht umgehen können. Sünde ist ein Beziehungskiller. Und wir haben diese Folie schon an einem anderen Abend gesehen. Diese Trennung Mensch-Gott, der Mensch ist getrennt durch die Sünde von Gott, hat eben auch zur Folge, dass innerhalb der Menschheit, innerhalb der ersten Ehe, innerhalb der Familie oft durch Sünde und Schuld Trennungen kommen, dass eine Trennung besteht, Disharmonie zwischen Mensch und Natur. Die Natur bedroht den Menschen, Katastrophen, der Mensch bedroht die Natur, Umweltzerstörung und der Mensch ist auch innerlich oft eine gespaltene Persönlichkeit. Und auch das wissen wir gerade aus der Seelsorge im Bereich der Sexualität. Wer auf diesem oder in diesem Bereich viel gesündigt hat, der hat auch oft oder ist innerlich oft total kaputt, weil Sünde zerstört. Sünde macht uns Menschen kaputt und von daher brauchen wir Befreiung aus diesem sündigen Zustand, um wieder in Harmonie mit Gott und Harmonie mit unseren Mitmenschen zu leben. Wir merken also, seit dem Sündenfall ist der Liebesbegriff pervertiert. Und wenn Sie einmal das Menschenbild der Bibel, das Paulus zum Beispiel zeichnet, in 2. Timotheus 3,1 folgende lesen, dann ist das schon erschreckend, dass Paulus 19 negative Eigenschaften aufzählt, um den Menschen zu charakterisieren. Und er macht seinem Briefempfänger Timotheus deutlich, wenn du mit Menschen arbeitest, da in Ephesus, in dieser Hafenstadt, wo so viele Gefahren auch auf den Menschen lauern, da brauchst du das richtige Menschenbild. Und wir finden von diesen 19 negativen Eigenschaften 5 Eigenschaften, die mit der Liebe zusammenhängen. Und bezeichnend, als erstes nennt er den Begriff Philautos. Das hat nichts mit Autoliebhaber zu tun, sondern das heißt, der Mensch ist eigenliebig. Und ist nicht gerade die Eigenliebe, der Egoismus das, was uns auch in Ehe und Familie und Gesellschaft so sehr zu schaffen macht? Der Mensch ist eigenliebig. Und leider, leider, leider wird auch die Selbstliebe in einer falschen Art und Weise heute vielfach auch in der Erziehung gefördert. An zweiter Stelle steht der Begriff Phylagyros. Das hat nichts mit Gyros zu tun und zum Griechen gehen. Ich esse auch gerne Gyros, aber Phylagyros, das bedeutet, der Mensch ist geldliebend. Und gerade wenn wir heute Abend über Sexualität sprechen, wie viel Perversion auf diesem Gebiet, gerade wegen des Geldes. Liebe ist käuflich geworden. Geldliebend. Man verhält sich also so, als sei das Geld in sich selbst liebenswert. Ist das nicht etwas, was auf unsere Liebesbeziehungen, was unsere Gesellschaft ganz stark belastet? Und dann spricht Paulus davon, dass sie einer unnatürlichen Liebe folgen. Ich habe mir eine Aufklärungsbroschüre schicken lassen von der Bundesregierung für Jugendliche, die teilweise auch in Schulen verteilt wird. Und da geht es dann auch um das Thema Homosexualität und lesbische Liebe. Das wird in solchen Broschüren als etwas ganz Normales hingestellt. Und da sagt die Bibel, Homosexualität, gleichgeschlechtliche Liebe ist Sünde, ist eine unnatürliche Form von Liebe. Lesen Sie Römer 1. Das heißt, ich behaupte auch, der Mensch hat im Grunde in sich seit der Schöpfung ein Grundempfinden dafür, was natürlich und unnatürlich ist. Und auch im Bereich der Liebe. Aber wenn der Mensch heute Abend oder der Mensch in unserer Zeit dieses Empfinden für natürliche Liebe nicht mehr hat, dann sieht man, wie verdorben die Gesinnung und der Geist des Menschen in unserer Zeit ist. Wenn ich bewusst etwas gesagt habe zum Thema Homosexualität, dann möchte ich nicht sagen, dass wir homosexuelle Menschen verstoßen sollen. Wir haben sie aufzunehmen, wir haben ihnen zu helfen. Aber Homosexualität an sich ist Sünde in den Augen Gottes und wird von Gott aufs Schärfste verurteilt. Denken Sie an Sodom und Gomorra, wo Gott sogar zwei Städte mit Feuer vom Himmel bestraft. Auch gerade deswegen, weil eine solche pervertierte Liebe dort zu beobachten ist. Durch den Sündenfall haben wir Menschen die göttliche Liebesfähigkeit verlernt. Und von daher haben wir auch so viel Nöte und so viel Probleme auf diesem Gebiet. Und es gibt wohl kaum ein Gebiet des Menschen, wo so viel Not bis hinein auch in christliche Ehen und Familien ist, wie im Bereich der Sexualität. Man weiß vielfach nicht mehr, was echte Liebe ist. Man ist vielleicht schon als Jugendlicher enttäuscht vom Elternhaus. Man sucht Flucht in einem Flirt und denkt, wenn ich doch jetzt den Partner meines Lebens habe, und dann sind junge Menschen oft im Teenie-Alter, denkt, dann wird alles besser. Aber im Grunde nimmt man die Probleme, die man hat, die man selbst noch nicht bewältigt hat, mit in die Beziehung und dann häufen sich Probleme an und junge Menschen kommen von einer Traurigkeit, von einem Unglück ins andere. Natürlich, das entspricht heute der allgemeinen Meinung. Ich habe hier eine Meinungsumfrage von 1993 zu dem Thema Ja oder Nein. Jeder muss sich sexuell völlig frei entfalten können, ohne Einschränkung. Und laut dieser Meinungsumfrage sind die natürlich voll im Trend. Nehmen wir zum Beispiel die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, mehr als die Hälfte, stimmen dieser Aussage zu. Leb dich völlig frei aus. Wo das hinführt, das können wir heute beobachten. Und leider kommt manche Hilfe viel zu spät. Ich denke, je häufiger auch junge Menschen die Partner wechseln, Freundschaften eingehen, sich aneinander binden, desto größer werden die Nöte. Ich vergleiche das gerne mit zwei Blatt Papier. Wenn man zwei Blatt Papier aneinander klebt und junge Menschen schon sehr früh anfangen, eine feste Bindung einzugehen und dann auf einmal Anfang 20 merken, wenn die Persönlichkeit des Menschen noch mal eine ganz einschneidende Veränderung erfährt, wir passen doch nicht zusammen und man reißt die zwei Blatt Papier dann auseinander, bleiben Narben zurück. Unsere Eltern waren gar nicht so dumm, als sie mit dem 21. Lebensjahr die Volljährigkeit festgelegt haben. Denn bekanntlich, von der Psychologie her, ändern wir Menschen uns in 7 Jahresschritten ganz entscheidend. Und Anfang 20 macht der Mensch noch einmal eine ganz entscheidende Veränderung in seiner Persönlichkeitsstruktur durch. Und wer nicht gelernt hat, bis dahin auch mit der Sexualität diszipliniert umzugehen und auch gelernt hat, gewisse Belastungen und Wünsche einmal auszuhalten, hat es danach enorm schwer. Ich las im Spiegel einen Artikel unter der Überschrift "Ein Volk im Schweinestall. Die schamlose Gesellschaft." Und in diesem Artikel wurde gezeigt, dass eine Gesellschaft ohne Tabus, ohne Verbote und Vorschriften keine Gesellschaft ist. Und ferner wurde festgestellt, die Sexualität ist eine der wichtigsten Intimbereiche und selbst heute, ich zitiere wörtlich, und selbst heute gilt noch, wer einen Menschen ganz tief demütigen will, verwundet und zerstört ihn dort. Ich lasse dazu einmal die Umfrage, die im Stern veröffentlicht wurde, Teenie 90, was ich da gelesen habe, auch über junge Menschen, die Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt haben, da kann man nur weinen, wenn man diese Nöte mitbekommt, wie Menschen darunter leiden, ihnen eine falsche Freizügigkeit vorgestellt wurde, eine vermeintliche falsche Freiheit und sie in große Not gekommen sind. Von daher ist es heute Abend dringend notwendig, dass wir uns fragen, welche Hilfen gibt Gott uns denn in der von ihm abgefallenen Schöpfung, auch mit dem Sexualtrieb, mit der Sexualität recht umzugehen? Und da möchte ich Ihnen zunächst sagen, und jetzt bleiben Sie bitte ruhig sitzen, Sexualität gehört in die Ehe. So sieht Gott die Dinge. Und ich möchte Ihnen einige Gründe nennen, weshalb Gott das so sieht. Ich bin mir natürlich bewusst, das widerspricht der landläufigen Meinung. Ich habe mir für Teenager einmal eine Broschüre schicken lassen zum Thema AIDS von Liebe, Sex und Freundschaft von der Bundesregierung herausgegeben. Und da geht es auch um die Frage, so aufgemacht wie so eine Bravo-Love-Story, um die Frage, wie ist das Miteinander schlafen? Das heißt, dass das Miteinander schlafen ein Schritt sein sollte, den beide gemeinsam machen, den beide gemeinsam wollen, denn es muss beiden Freude machen. Und zum Schluss bekommt dann das junge Mädchen, das davor steht, mit ihrem Freund ins Bett zu gehen, von der Freundin lediglich den Hinweis, wenn ihr euch doch liebt, so wird euch so ein kleines Gummi doch nicht, ich muss es wörtlich hier lesen, Entschuldigung, nur Mut, du bist ja nicht alleine, wenn ihr euch liebt, wird so ein kleines Gummi euch doch nicht trennen und ihr erspart euch eine Menge Probleme. Das ist das, was Teenager von der Bundesregierung mitbekommen. Wenn ihr ins Bett gehen wollt, geht ins Bett, aber bitte dann benutzt Kondome. Ich bin mir also voll und ganz bewusst, wenn ich heute Abend sage, Sexualität gehört in die Ehe, dass ich voll gegen den gesellschaftlichen Trend spreche, auch voll gegen das, was von unserer Regierung veröffentlicht wird. Aber ich möchte Ihnen nun verschiedene Gründe nennen und ich hoffe, dass ich sie einsichtig vermitteln kann. Erstens, Sexualität gehört in die Ehe, weil Gott es sagt. Das ist für mich schon mal eine ganz entscheidende Aussage. Ich möchte Gott ernst nehmen und ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Gott sagt das. Das wird schon deutlich in 1. Mose 2, 24. Da spricht Gott davon, wie eine Ehe zustande kommt. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, kein Teenie. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, einer, der auf eigenen Beinen stehen kann, seiner Frau anhangen. Da heißt, da wächst eine Beziehung und dann werden die beiden ein Fleisch sein. Was allerdings noch mehr umfasst als nur die sexuelle Gemeinschaft. In 1. Korinther 7 finden wir dann auch wichtige Hinweise diesbezüglich. Da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 7, 2, jeder Mann soll seine eigene Frau haben und natürlich auch umgekehrt. Gott will keine Unzucht, denn jede sexuelle Gemeinschaft außerhalb der Ehe ist in den Augen Gottes Hurerei Unzucht. In 1. Korinther 7, Vers 9, wenn sich zwei lieben und sich nicht mehr enthalten können, sollen sie erst heiraten und dann sollen sie Sexualität erleben. Luther übersetzt das in seiner derben Sprache etwas deutlicher. Er sagt, wenn da zwei sind, die Brunst leiden, sollen sie heiraten. Und dann ist auch für die Sexualität der Freiraum gegeben. Wir merken, Gott schützt die Ehe. Und Jesus Christus geht sogar noch ein Stück weiter, indem er sagt, der Ehebruch beginnt im Grunde schon in meinen Gedanken. Und er sagt das in der berühmten Bergpredigt, die von alternativen Gruppen heute so oft auf ihre Fahnen geschrieben wird. Da sagt er nämlich, wer eine Frau ansieht, ich ergänze mal, der darf sich durchaus freuen, wenn er eine nette, hübsche Frau sieht. Aber wer sie begehrt, wer sie besitzen will als seine Frau, begeht schon Ehebruch. Das heißt, der Ehebruch beginnt in unseren Gedanken. Unsere Gedanken müssen sauber sein. Und ich denke, dass das auch eine wichtige Hilfe ist für die Seelsorge, was Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, dass wir lernen als Menschen, besonders als Christen sind wir dazu befähigt, unsere Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wenn solche Gedanken aufkommen, dass wir gleich zum Herrn rufen und ihn bitten, Herr, ich möchte dir gehorsam sein, hilf mir und reinige meine Gedanken. Die Gedankenwelt muss sauber werden. Dann werden wir vor vielem, vielem bewahrt. Sünde auch in diesem Bereich beginnt in den Gedanken. Sexualität gehört in die Ehe. Zweitens, weil dort der entsprechende Schutzraum ist. Im Grunde sehnt sich doch jeder Mensch nach Geborgenheit. Viele Frauen werden heute in unserer Gesellschaft, und das wird sehr schön deutlich, wenn Sie mal Johannes 4 lesen, das Gespräch, das Jesus Christus mit dieser Frau führt, die viele Männer hatte. Diese Frau, die wird zwar erotisch und wirtschaftlich ausgenutzt, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es darum geht, zu helfen und auch als Mann etwas zu geben, wird sie fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ich werde das nie vergessen. Ich war vor einigen Jahren in Heilbronn, unterrichtete in der Berufsschule, hatte morgens früh eine Klasse mit lauter Bäckerinnen, alles junge Frauen, so 18, 19, 20, etwa 15 bis 20 junge Frauen, sprachen genau über dieses Thema. Es gab anschließend eine heftige Diskussion. Dann meldete sich ein junges Mädchen, 18 Jahre alt. Sie sagte, ich habe doch heute Morgen den Eindruck bekommen, Gott meint es gut. Dann erzählte sie vor der ganzen Klasse ihre Geschichte. Ich hatte einen Freund, wurde schwanger, dann hat mein Freund mich allein gelassen. Dann habe ich mein Kind abgetrieben. Und heute Morgen höre ich, wie Gott die Dinge sieht. Hätte ich das doch vorher bewusst. Meine lieben Freunde, Eltern, Erzieher, Lehrer, wer heute Abend auch hier ist. Es geht darum, auch unseren jungen Menschen einsichtig die Maßstäbe Gottes zu vermitteln. Und auch zu diesen Themen nicht zu schweigen. Wie viel Elend ist entstanden, weil außerhalb der Ehe sexuelle Kontakte gelebt wurden? Wie viel kaputte Ehen? Wie viel Scheidungsweisen? Wie viel Abtreibungen? Und ich habe manchmal den Eindruck, die Abtreibung ist für viele tatsächlich wie bei diesem jungen Mädchen so eine Art Notbremse geworden. Sind wir uns dessen bewusst, dass alle 60 Sekunden in unserem Land ungeborenes Leben durch Abtreibung getötet wird und über 85% aufgrund sozialer Indikation, das heißt, weil man meint, man könne das kleine Kind nicht durchfüttern. Und dabei warten auf jedes abgetriebene Kind mehrere Elternpaare, die gerne Kinder adoptieren würden. Das schreit zum Himmel. Und da gebe ich allerdings Jean-Paul Sartre recht, dem großen französischen Philosoph, der kein Christ war. Aber er hat zum Beispiel gesagt, wer mit Pornografie anfängt, endet bei Auschwitz. Und was wir heute in unserer Gesellschaft haben, ich will nicht sagen, es ist mehr als Auschwitz, aber von den Todeszahlen her der Ungeborenen ist es zweifellos mehr. Alle 60 Sekunden wird ein Kind getötet. Das ist ein Skandal, das schreit zum Himmel und das wird unserem Volk einmal teuer zu stehen bekommen. Gott lässt sich das nicht gefallen. Und fragen Sie vielleicht, ja, wo sind die Kinder? Die Kinder sind im Himmel. Und jeder, der den Herrn Jesus liebt, wird diese Kinder einmal alle wiedersehen. Diese Kinder, die von dieser Gesellschaft einfach beseitigt worden sind, weil sie das Bruttosozialprodukt nur belastet haben. Über 85% aus diesen Gründen. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir diesen Schutzraum der Ehe ganz neu als ein Geschenk Gottes sehen, wo wir wirklich die Sexualität genießen können und keine Angst haben müssen vor weiteren Folgen, sprich Schwangerschaft. Naujo Kant, der Generalsekretär des Weißen Kreuzes, er hat das mal so formuliert, überall wird nach sozialer Absicherung gefragt. Menschen geben so viel Geld aus für Versicherungen. Aber da, wo diese Absicherung auf natürliche Weise funktioniert, da soll sie ausgehöhlt werden, sprich Ehe. Die Ehe soll abgeschafft werden. Die Ehe wird bei uns im Moment vor dem Standesamt geschlossen. Und dann haben Mann und Frau, vor allen Dingen die Frau, die rechtliche Absicherung. Das heißt, die göttliche biblische Eheethik schützt immer die Schwachen. Und wo wir diese biblische Eheethik nicht mehr beachten, geht es auf Kosten der Schwachen, der Frau, der Kinder. In der Ehe erlebt der Mensch den Ort der Geborgenheit. Und dort braucht er keine Angst haben vor Geschlechtskrankheiten. Und ich fand das sehr gut, dass zum Thema AIDS Anfang 95 in den Tageszeitungen dieser Artikel zu lesen war, unser Sexualverhalten muss sich ändern. Das wurde auch in einem anderen Artikel sehr deutlich zu Papier gebracht, als es um den Seuchenskandal ging und um gerade diese Krankheiten und ihren Risikogruppen, sprich Homosexuelle, Fixer, Prostituierte. Warum kommen die Politiker denn nicht her und zeigen einmal deutlich auf, wie wichtig es ist, um diese Krankheiten einzugrenzen, dass Treue auf Lebenszeit dran ist, dass Sexualität in die Ehe hineingehört. Aber das will das Volk nicht hören. Das könnte ja unsere Freiheiten eingrenzen. Aber im Grunde graben wir uns selbst das Wasser ab und machen uns als Gesellschaft kaputt. Und deshalb der Seuchenskandal. Und da kann man nur dankbar sein, auch Gott dankbar sein, dass es noch Mediziner gibt, die das deutlich zu Papier bringen. Das, was sich im Rahmen dieser Krankheiten ändern muss, ist das Sexualverhalten in unserer Gesellschaft. Denken Sie vielleicht noch einmal an den Abend zum Thema Freiheit. Ich sagte, Geländer haben Schutzcharakter. Ich hatte dieses Beispiel, eine hohe Brücke über ein Tal ohne Geländer. Niemand traut sich, da recht rüber zu gehen, hat Angst, zu nah an den Rand zu kommen, sich frei zu bewegen. In dem Moment, wo der Architekt veranlasst, dass Geländer an den Rand der Brücke kommen, hat jeder die Freiheit, innerhalb dieser Leitplanken sich frei zu bewegen, bis an den Rand des Geländers zu gehen, den Ausblick zu genießen. Und so verstehen wir Gottes Gebote als Leitplanken, als Schutz für uns Menschen, damit wir miteinander leben können. Und wo wir uns in diesen Leitplanken bewegen, wächst auch Vertrauen zueinander, auch in einer ehelichen Beziehung. Sexualität gehört in die Ehe, weil dort eine erfüllte, tiefe, zwischenmenschliche Gemeinschaft not möglich ist und die Ehe dafür eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Glücklich ist nicht der Mensch, der freizügig lebt, sondern glücklich ist der Mensch, der einem anderen Menschen bedingungslos vertrauen kann und etwas weiß von wahrer Geborgenheit. Ich möchte Ihnen das einmal deutlich machen an dieser Pyramide. Damit schließt sich so ein bisschen der Bogen auch zum Menschenbild. Wir Menschen erleben Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen. Zunächst kennen wir Christen, ich sage bewusst, wir Christen, geistliche Gemeinschaft. Das heißt, wir haben Verbindung mit Gott, wir haben neues Leben aus Gott bekommen, wir gehören zur Familie Gottes und wir erleben geistliche Gemeinschaft. Wir können miteinander beten, wir können miteinander vor Gott treten und wie schön, wenn eine Ehe auf dieser Basis aufbaut. Das ist die tragfähigste Basis für jede Ehe. Ich denke, in jeder Ehe gibt es mal Krisen. Und wie schön, wenn man dann mit seiner Frau zusammen beten kann, vor Gott treten kann und ihm sagen kann, was man falsch gemacht hat, ihm das bekennen kann und wissen darf, Gott vergibt und man bekommt die Chance zum Neuanfang. Auch ich lerne gerade diese Art von Gemeinschaft immer wieder schätzen, auch wenn ich so unterwegs bin. Da ruft irgendjemand an, man soll irgendwo hinkommen, dann dort ein paar Tage wohnen in einer Familie, die man gar nicht kennt. Man macht sich so unterwegs seine Gedanken, was ist das für eine Familie? Ist das Bett lang genug? Wo kommst du da hin? Und man ist kaum ein paar Minuten in der Familie drin, dann ist vollstes Vertrauen zueinander da. Weil da geistliche Gemeinschaft möglich ist, weil da Menschen spüren, wir haben einen gemeinsamen Herrn Jesus Christus und dürfen so einander auch vertrauen und auf dieser Ebene Gemeinschaft pflegen. Das ist also die Gemeinschaft, die Gott bewusst mit einbezieht. Dann die geistige Gemeinschaft. Und ich denke, das sollte gerade auch in der Freundschaftsphase viel mehr geübt werden. Was für Lebensziele hat denn mein Partner? Welche Interessen hat er? Was hat er so beruflich vor? Wie lebt er eigentlich? Auf welchem gedanklichen, intellektuellen Niveau bewegt er sich? Und so weiter, dass man sich einander kennenlernt. Eine Katastrophe, dass man da Statistiken lesen muss, dass deutsche Ehepaare im Durchschnitt weniger als 10 Minuten täglich miteinander reden. Keine geistige Gemeinschaft mehr. Dann ist da der Bereich der seelischen Gemeinschaft, dass man mal Gefühle austauscht, mal einander mitteilt, was einen froh macht und was einen traurig macht. Die emotionale Schiene. Auch das gehört unbedingt dazu. Und da sollten sich gerade junge Menschen, bevor sie die Ehe eingehen, viel mehr Zeit zu nehmen und vor allen Dingen auch Gott fragen. Wissen Sie, man kann Gott erleben, auch in diesen Bereichen. Als ich 1976, ich darf mal so ein bisschen aus der Schule plaudern, so meine Frau auf einer Freizeit das erste Mal sah, ich war gleich verliebt. Aber ich habe dann zunächst einmal 3 Jahre lang für sie gebetet, ohne dass sie wusste, dass ich sie lieb habe. Und als ich sie dann nach 3 Jahren fragte, könnte das nicht was sein mit uns beiden, da stellte ich fest, dass sie schon 1 Jahr für mich betete, ohne dass ich das wusste. Das war für uns die Bestätigung. Die jungen Leute, bezieht Gott in diese Fragen mit ein. Gott hilft da. Und Gott führt auch. Und lasst euch lieber 3, 4 Jahre mehr Zeit, als zu früh diese Entscheidung zu treffen. Es gibt keine weitreichendere Entscheidung im Leben eines Menschen als diese. Außer der Beziehung zu Gott natürlich. Aber wer den falschen Ehepartner heiratet und ihm dann das Ja-Wort gibt und sie das Leben miteinander leben, bis dass der Tod sie scheidet, denn so ist es Gottes Wille. Es gibt keine weitreichendere Folge. Und das kann das Leben eines Menschen total verändern. Stellen Sie sich einmal vor, ich hätte eine Frau, die das nicht mittragen würde, was ich im Auftrage Gottes tue. Die ist doch mehr als die Hälfte des Jahres die Abende allein. Wenn man sich da nicht vorher drüber klar ist, auch wie Gott einen zusammengeführt hat, dann könnte man einen solchen Dienst nicht tun. Von daher ist es wichtig, dass wir Gott mit einbeziehen in diese Entscheidungen und uns dann lieber etwas mehr Zeit lassen. Heute ist man da sehr oberflächlich und viele wechseln die Freundschaften wie die Unterwäsche. Und jedes Mal bleiben Narben zurück. Und innerhalb dieser Stufungen finden wir dann hier, ich sag mal so, das Sahnehäubchen. So hat sich Gott das vorgestellt. Innerhalb der Ehe darf man dann auch die sexuelle, körperliche Gemeinschaft wirklich genießen. Was wird heute gemacht? Heute wird die Pyramide auf den Kopf gestellt. Hat keine Basis. Kommt ein anderer netter junger Mann, ein anderes nettes junges Mädchen ins Blickfeld, kippt die erste um, dann versucht man das wieder mühsam aufzurichten. Und genau das Beispiel habe ich damals in der Klasse mit den Bäckerinnen eingesetzt. Und das war diesem jungen Mädchen, die selbst diese leidvolle Erfahrung gemacht hat, sehr einsichtig. Genau das war ihre Situation. Ihre Beziehung zu ihrem Freund hatte keine Basis. Sie kippt um, in dem Moment, wo der Freund merkt, sie ist schwanger. Gott hat sich das wunderbar gedacht und er möchte, dass die Sexualität auf einer stabilen Basis in einer harmonischen Gemeinschaft erlebt wird. Nur Sexbeziehungen bleiben sehr, sehr oberflächlich und haben keinen Bestand. Aber heute meint man ja, man müsse in allen möglichen Bereichen da eine große Freiheit leben. Das merken wir besonders auch im Bereich des Schamgefühls. Auch da merkt man, wie das Menschenbild Auswirkungen auf das Schamgefühl hat, die katastrophal sind. Das Schamgefühl ist letztlich ein Schutzmechanismus, den Gott uns gegeben hat, damit wir in der gefallenen Schöpfung zurechtkommen. Wir machen häufig Urlaub an der See. Da bin ich oft erschrocken, auch wenn man nicht an einen FKK-Strand fährt, wie freizügig da manche Leute mit diesem Geschenk des Schamgefühls umgehen, sprich FKK. Wissen Sie, was der Vater der Psychoanalyse und der Oberindianer moderner Sexualethik namens Sigmund Freud gesagt hat? Hören Sie gut hin, das steht nicht in der Bibel, aber das sagt Sigmund Freud. Das Fehlen von Scham ist ein sicheres Zeichen von Schwachsinn. Und manchmal denke ich mir, Mensch, wir könnten mal ein großes Schild an jeden FKK-Strand schreiben und könnten ganz dick diesen Satz draufschreiben, das Fehlen von Scham ist ein sicheres Zeichen von Schwachsinn und darunter schreiben, so spricht Sigmund Freud, der Oberindianer moderner Sexualethik, der sehr deutlich gelehrt hat, der Sexualtrieb muss sich ausleben, sonst bekommst du neurotische Störungen. Die Ergebnisse sind heute ganz andere. Das Schamgefühl ist ein Schutzmechanismus. Und da schreiben eingefleischte FKK-Eltern an das Weiße Kreuz, was haben wir falsch gemacht? Wir sind immer an den FKK-Strand gefahren und unser Sohn ist auf einmal 8 Jahre alt und lässt die Badehose nicht mehr aus. Er will mit Badehose rumlaufen. Ja, bravo, mein lieber Sohn. Das normale Schamgefühl bricht auf und das haben wir als Eltern zu unterstützen. Eine schamlose Gesellschaft ist keine Gesellschaft mehr. Wer einen Menschen ganz tief verletzen und verwunden will, muss ihn in diesem Intimbereich verwunden. Wir merken auch hier, wie wir auf ein falsches Gleis gesetzt worden sind. Und letztlich ist der tiefere Hintergrund das falsche Menschenbild. Wenn alle Menschen gut sind und einen guten Kern haben, dann muss ich natürlich dafür schreien, dass wir alle die Hüllen fallen lassen. Aber wir Menschen sind in der Wurzel faul und wir kommen nur zurecht in der von Gott abgefallenen Welt. Ich sage es einmal so wie an den anderen Abenden. In diesem Trennungszustand von Gott, in diesem grauen Kasten, wenn wir die Schutzmechanismen, die Gott uns mitgegeben hat, auf unseren Lebensweg, und dazu gehört auch das Schamgefühl, wenn wir das unterstützen. Es geht hier bestimmt nicht um eine Prüderie heute Abend, aber es geht darum, dass wir Gottes Maßstäbe wieder ernst nehmen und Schamlosigkeit hat in der Bibel immer negative Folgen. Und von daher ist es so wichtig, zurück in den Schutzraum Gottes, zu den Geboten, zu den Maßstäben, die Gott uns gegeben hat. Und da ist dann auch Harmonie und vollkommene Liebe möglich. Natürlich garantiert dieser Herrschaftswechsel aus dem Machtbereich des Bösen, diese innere Erneuerung, nicht automatisch ein glückliches Eheleben. Dafür kennen wir viel zu viele Ehekrisen, auch in christlichen Ehen. Aber gerade auch wir Christen müssen wieder neu lernen, die Maßstäbe Gottes zu beachten, gerade im sexuellen Bereich. Wir Männer müssen das hören, was Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 7. Wohnt bei euren Frauen mit Einsicht als dem schwächeren Gefäß. Und wenn ihr das nicht tut, ihr lieben Christen, dann hat das Auswirkungen auf euer Gebetsleben, sagt Petrus. Auch hier merken wir wieder das ganzheitliche Menschenbild. Diese hohe geistliche Übung des Gebetes, der ist ein Zusammenhang mit unserem Sexualleben. So offen und deutlich spricht die Bibel davon. Oder 1. Korinther 7 sagt uns sehr deutlich, dass wir uns einander nicht entziehen sollen als Ehepaare. Dass wir mit der Sexualität nicht gegenseitig Druck ausüben sollen dürfen aufeinander, sondern dass mein Leib meiner Frau gehört und umgekehrt. Dass es aber durchaus Zeiten geben kann, wo man nach gegenseitiger Übereinkunft sagt, wir wollen uns eine Zeit enthalten. Oder es gibt Situationen in einer Ehe, Krankheiten, wo das einfach dran ist. Aber die Bibel spricht da sehr offen drüber und möchte, dass wir uns als Christen auch ganz bewusst diesbezüglich verhalten. Sonst hat das negative Auswirkungen aufs gesamte Gemeindeleben. Und das wird sehr deutlich, zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, wo es auch um die schamhafte Kleidung geht. Ach, da sind solche Zusammenhänge, wo man einfach nur sagen kann, Gott hat das gut gemeint und wir sollten Gottes Gebote diesbezüglich wieder ernst nehmen und vor allen Dingen auch das beachten, was Jesus Christus zum Thema Liebe sagt. An 1. Stelle steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.